Mächtig einfach. Mit Sky Stream hast du alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Erlebe die neuesten Filme und Serien, inklusive Paramount Plus, Netflix und dem gesamten Live-Sport. Mächtig einfach. Sky, wo Unterhaltung zu Hause ist.
Ich liebe chaotische Verhältnisse.
Ernsthaft? Das hätte ich mir nicht von dir gedacht, Doris.
Doch, es gibt mir das Gefühl, produktiv zu sein.
Okay, so habe ich das noch nicht gesehen, aber klingt spannend. Ich bin Michael Steingruber.
Und ich bin Doris Prisching. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die unordentliche Welt der Serien. Wir widmen uns heute einer Serie, die viel Unerwartetes verspricht. Und wie ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wisst, kann auch bei uns alles passieren.
Genau. Und damit wir für alle Überraschungen gewappnet sind, haben wir heute einen Meister dieses Genres zu Gast. Live zugeschaltet bei uns ist Jan-Georg Schütte, Schauspieler, Regisseur und Serienerfinder. Er hat schon ganz viele Improvisationskomödien gemacht, wie Klassentreffen, Das Fest der Liebe, Das Begräbnis und jetzt ganz neu Die Hochzeit. Das kann man im Ersten sehen und auch auf der ARD-Mediathek abrufen, sogar ohne Geoblocking. Hallo, lieber Jan.
Hallo.
Aktueller Anlass ist, wie gesagt, die Improvisationskomödie Die Hochzeit. Jan, erklär uns doch bitte mal kurz, worum es da geht.
Es geht um ein junges Paar, die heiraten wollen. Und das sind zwei Piefkes aus dem Norden Deutschlands, die teilweise der geneigte Serienkenner vielleicht schon kennt, von dem Begräbnis oder dem Fest der Liebe. Zumindest die beiden Damen. Und die haben sich einen Österreicher dazu gesucht, der ein Influencer ist und viele Follower hat. Und die eine von denen will den heiraten, aber tatsächlich in erster Linie, um die Follower abzugreifen, um auf Social Media zu punkten. Und die beiden Frauen wollen damit auch ein Business launchen. Mhm. Und dann kommt aber auch die Familie von den Damen dazu und so trifft sozusagen eine Lassana, also Mecklenburger Familie, auf eine Tiroler Familie. Und da gibt es viele Missverständnisse und viel Chaos, bis am Ende, wie es in einer guten komödiantischen Serie auch ist, sich dann doch die richtigen finden.
Jan, du hast Regie geführt, das Drehbuch hast du geschrieben mit Sebastian Schulz. Es gibt einen total illustren Cast. Mit dabei sind unter anderem Tobias Moretti, David Striesow, Anja Kling, Martin Brambach, Josefine Bloeb und ganz viele mehr. Das Besondere daran ist, es gibt kein Drehbuch, es sind zwei Drehtage und es gibt aber fixe Spielregeln. Wer ein bisschen einen Einblick in den Film hat, weiß, Filmen folgt normalerweise einem extrem getakteten Plan. Praktisch nichts wird hier dem Zufall überlassen. Das ist sozusagen ganz das Gegenteil, was bei euch passiert ist. Erklär uns doch bitte mal ein bisschen, wie läuft das ab, wenn es kein Drehbuch gibt? Ist es völliges Chaos?
Nee, völliges Chaos ist es nicht. Aber es ist schon mal eine extreme Nervensache für alle Beteiligten. Also das gibt ja solche und solche Arten zu improvisieren. Und meine Art ist aber die radikalste. Damit auch für das Team und die Regie und Kamera und die ganze Technik die schlimmste Art. Weil die tatsächlich, die Schauspieler, die kriegen nur Informationen über ihre Rollen und dann treten alle an zum Set. Es wird nicht probiert. Also kein Schauspieler probiert irgendwas vorher. Und dann werden die mit ihren Informationen zu ihren Rollen und zu den Figuren und zur Beziehung zu den anderen losgelassen und durchleben wirklich diesen Tag. Also wir haben am ersten Tag haben wir dann 50 Kameras vor Ort. Das wird wochenlang vorher vorbereitet, ne? Das Motiv, da werden künstliche Wände gebaut, damit da Kameras sich verstecken können. Die Kameraleute üben ganz viel alle möglichen Situationen durch. Was könnte passieren, wenn die da hingehen? Was da, was da? Dann wird alles sehr aufwendig mit Tonkabeln. Also der Ton muss ja überall empfangbar sein. Und überall gibt es kleine Sender-Verstärkerstationen, dass wirklich die Schauspieler sich komplett frei bewegen können. Und dann wird in dem Fall, glaube ich, ungefähr 10 Stunden durchgespielt. So, dann wird wirklich von Beginn der Hochzeit bis zum Ende wird das ganze Geschehen durchgespielt. Und wir zeichnen das auf und dann gucken wir, was dabei rausgekommen ist. Und am nächsten Tag machen wir nochmal so, gucken wir uns das Material ein bisschen an im Regie-Team. Und dann haben wir für den zweiten Tag noch so Möglichkeiten, Situationen, die nicht ganz so geklappt haben oder die wir noch extra brauchen oder so, noch nachzudrehen.
Wie viel Zeit liegt da zwischen der Information über die Rolle und dem Drehtag dann? Also wie viel Zeit haben die Darsteller und Darstellerinnen, sich da vorzubereiten?
In der Regel eine ganze Menge. Also ich glaube, in diesem Fall war das mindestens ein Vierteljahr oder so. Die können sich schon, also wenn wir das Setting haben, also in diesem Fall uns überlegt haben, Mensch, wir würden gerne eine Hochzeit machen und das, die Leute sollen heiraten, das und das könnte ungefähr passieren, dann fangen wir an, sehr frühzeitig zu casten für die Rollen. Und dann besprechen wir mit den Schauspielern auch zusammen die Figuren. Also das ist, wir haben erstmal so eine grobe Anlage dafür, aber wenn wir dann Schauspieler gefunden haben, die das spielen wollen, sollen, dann basteln wir mit denen zusammen weiter an der Figurengestaltung. Und das, da nehmen die nicht unerheblichen Einfluss drauf und darum können sie sich wirklich in die Figur richtig reinbegeben.
Du hast jetzt gesagt, es gibt keine Proben, aber weißt du, sprechen sie sich dann auch untereinander ab im Vorfeld?
Ja, ja, also die, die sich kennen, zum Beispiel also jetzt hier die beiden Jungs, der Felix Eutinger und der Felix, der andere, die beiden Felixe, die spielen zwei Kumpels und die haben sich vorher ganz viel abgesprochen. So, die sind auch vorher zusammen mal ein Trinken gegangen und haben sich ihre Biografien überlegt und so. Und so genauso hat Tobias Moretti mit seiner Partnerin sich auch vorher getroffen und überlegt, wie ist denn unsere Beziehung gewesen, was haben wir bis jetzt erlebt und so. Das ist sehr gewollt. Aber die Figuren, die sich nicht kennen, da will ich auch nicht, dass die Schauspieler vorher groß miteinander was absprechen. Weil die lernen sich dann ja auch im Set kennen.
Spannend.
Also das heißt, die Figuren, die schon da waren, die wissen natürlich auch, welche Rolle sie spielen und wie sie wieder zusammen interagieren. Ja. Aber die, die neu dazukommen, wissen tatsächlich nichts. Also die wissen nicht, wo sie hinkommen, wahrscheinlich schon. Oder? Wissen die, dass sie in dem Fall...
Ja, genau. Also jetzt die von Martin Brambach und Anja Kling zum Beispiel, die spielen ja die beiden aus dem Dorf da in Mecklenburg und die hatten das Motiv schon gesehen.
Ja.
So, das, ne? Das spielen sie dann, oh Gott, wir kommen zum ersten Mal in dieses Hotel an. Aber sie wussten überhaupt nicht, welche Rolle jetzt Tobias spielt zum Beispiel.
Ne?
Also was ist der? Wie steht der zu dem Wort? Weil die Figuren kannten den noch nicht und dann mussten sie auch rausfinden im Spiel, ist er nur der Vater oder ist er der Onkel oder was macht diese Frau da noch dabei? Das mussten sie alles rausfinden. Das ist auch der große Spaß für die Schauspieler.
Verstehe.
Und wie darf man sich den Dreh dann vorstellen? Das klingt ja alles recht romantisch in dem schönen Hotel in den Kitzbüheler Alpen, vielleicht auch noch Traumwetter und total entspannte Crew. War das so oder ist das eben ein bisschen zu romantisch, die Vorstellung?
Es war höchst unromantisch. Also der Hintergrund für uns Techniker ist ganz fürchterlich. Ist echt der blanke Stress. Wir hatten eben dieses Motiv, diese wunderbare Alm und hatten diese beiden Drehtage irgendwann festgesetzt. Und da sind, da muss man sich vorstellen, ungefähr 100 Leute am Start da oben, ne? Also wow. Allein schon die 50 Kameraleute, dann die Requisiteure und Requisiteurinnen und Ton und alles. Also, das ist Wahnsinn, was da am Start ist, mit denen inklusive dieser Riesenbündel von Schauspielern und Maske und Kostümen und so. Und dann guckt man wie gebannt auf den Wetterbericht, weil wenn wir in dieser Alm da oben an dem Tag Regen gehabt hätten, dann, das wäre der Wahnsinn gewesen. Also, da zittert man schon sehr vorher.
Na, was hättet ihr gemacht? Was hättet ihr gemacht, ja, wenn es geregnet hätte?
Ja, hätten wir durchziehen müssen. Hätten wir das Ding mal Regen drehen müssen. Hätten vielleicht, wenn man Glück hat, irgendwann reißen einmal die Wolken auf und man sieht, oh, wir sind in Bergen. Aber ansonsten wäre das echt heiraten im Nebel gewesen. Also ja, wäre eine ganz andere Serie geworden. Wäre wirklich wahrscheinlich vom Charakter komplett anders geworden. Da ist schon viel Stress dahinter. Der gehört aber auch mit dazu. Und auch die Schauspieler sind wahnsinnig aufgeregt vorher. Weil die jetzt ja sowas nur ganz selten machen. Das gehört dazu.
Wie haben sich denn die Schauspielenden getan? Bei Tobias Moretti hat man das Gefühl, er liebt es. Andere scheinen sich vielleicht nicht ganz so wohl zu fühlen. Welche Ideen haben dich am meisten überrascht? Zum Beispiel denke ich an den Tinnitus, den der Tobias Moretti plötzlich hatte, oder der Fight zwischen dem Martin Brambach und dem David Stresow, wo sie in das Pool hineinplatschen, oder aber auch eben halt wieder Moretti dann den Altar für seine verstorbene Frau zertrümmert. Ich sage das jetzt alles, weil wir auch spoilern dürfen, das wissen unsere Zuhörenden.
Ja, okay.
Wie haben sich die getan?
Also ein paar Sachen sind auch geplant, also zum Beispiel dieser Fight im Pool. Der war geplant, weil das ist, kann man dann nicht ganz so spontan machen, so ein Kampf, da darf ja niemandem was passieren und so. Und dann haben die das nur angedeutet und den haben wir am zweiten Tag dann nochmal in Ruhe gedreht. So, weil da muss dann auch jemand den anderen unterdückern und so. Und da, das wäre mir dann im heißen Geschehen zu viel. Und auch die Zerstörung des Altars, den haben wir am zweiten Tag nochmal gemacht. Den durfte Tobias auch nur andeuten. Aber so Sachen wie diesen Song, den er da gespielt hat, der hatte ja so ein lustiges Lied da auf einmal auf dem Zettel. Das hat er mir vorher angedeutet, dass er so ein Lied hat. Mussten wir auch checken, dass von den Rechten ist. Und wann er das dann einsetzt und wie er das einsetzt und so, das ist dann überraschend. Ist dann auch für die Kollegin total überraschend gewesen, dass er da was anfängt.
Aber gab es welche, wo du gesagt hast, ja okay, also ich sehe jetzt da ganz eindeutig, dem taugt es total, das zu improvisieren, und andere, wo sagt er, okay, also da muss ich irgendwie ein bisschen beruhigen, weil es ist zu viel Aufregung drinnen, zum Beispiel.
Ja, das gibt's, da will ich jetzt aber keinen Namen nennen, sagen wir mal so, das finde ich dann immer ein bisschen gemein. Da hat der eine oder andere dann mehr Schwierigkeiten, ja. Aber ich weiß zum Beispiel, bei Martin und Anja, die machen das jetzt schon so lange, die baden darin. So, die haben einfach einen irren Spaß daran. Martin, Bamberg und Anja Kling. Die sind für mich irgendwie echt ein Dream. Also die kommen an und das merke ich, dass da muss ich gar nicht mehr helfen. Und bei den Neuen muss man manchmal ein bisschen helfen, muss sagen, hey, jetzt ist auch gut, du kannst da ruhig da weitergehen oder trau dich ruhig oder so. Weil das für die dann natürlich dieser Aufriss, wenn die das sehen, dass da diese 50 Kameras rumwuseln, ist das auch, nimmt einem, kann ein bisschen den Atem nehmen. Das ist schon ein ganz schöner Wumms, der da ankommt.
Jan, du hast jetzt vorhin schon 50 ja. Kameraleute erwähnt. Das kann man sich als Außenstehender voll schwer vorstellen. Ist da auch das Motto Improvisation oder wie koordiniert man denn das?
Ja, die üben tatsächlich 2 Wochen lang vorher da in dem Motiv. Die haben dann so verschiedene Positionen. Also es gibt welche, die immer fest an manchen Orten sind. Also einer ist zum Beispiel immer fest im Badezimmer installiert. Der oder die wartet die ganze Zeit, bis jemand kommt und im Badezimmer spielt. Wenn da niemand ist, dann steht die da und wartet. Und andere sind so ein mobiles Team. Die arbeiten so mit Untergruppenführern tatsächlich. Dann haben die so 4er oder 5er Kameragruppen. Und sobald ein paar Schauspieler sich irgendwo hinbewegen, dann zischen die da hinterher. Und wir haben einen Überwachungsraum, also einen Regieraum mit den 50 Monitoren. Und da sitzt dann der Chefkameramann, der Nico, und hilft denen. Also die haben alle natürlich ein Headset und sagt, pass auf, jetzt geht ihr alle rüber. Und der, was weiß ich, der Tobias ist gerade in die Kapelle gegangen. 2 Leute bitte hinterher. Und dann wissen die schon, welche beiden das sein müssen, weil die sind eben immer für die Außeneinsätze geplant und andere sind für die Inneneinsätze geplant. Und die üben das im Grunde so ein bisschen, die nennen es immer Ballett. Also
super.
Einer hat eine lange Brennweite, einer eine kurze Brennweite. So, dass sie, wer geht nah ran, wer geht weiter weg, damit sie sich möglichst wenig selber fühlen.
Es gibt ja zwischendurch unglaublich witzige Situationen. Wie ist es gelungen, dass die Schauspieler nicht gelacht haben oder haben sie eh gelacht und wir sehen es nicht?
Also, was für mich eine der Top-Szenen da drin ist, die ich eben, ich kriege das ja Tage dabei gar nicht mit, ich sehe das erst hinterher im Schnitt. Das ist eine wunderbare Szene, wo die beiden Männer, also der Böcki, was der Gustav spielt, der ist ja sozusagen der Ex-Freund der Braut und ist ja noch immer in sie verliebt. Und dann sind die beiden und bauen dieses Werbeplakat auf und dann ist der Felix ist sehr, sehr kräftig und dann fangen die Männer so ein Kraft-Challenge an. Felix sagt, ja, ich bin ein bisschen kräftiger als du und du machst keine vernünftigen Liegestütze. Und dann haben die mit so einem albernen Challenge angefangen und der Gustav hat irgendwann dann verkündet, dass er auch jetzt im Sex gut geworden ist und was er inzwischen geübt hat mit der Nachbarin. Und da war es so, dass es die Luise und Lena total geschmissen hat und Gustav auch. Die mussten immer wieder neu ansetzen. So, war wirklich so albern. Und dann gibt es aber den schönen Moment, wo Böcki, also gespielt von Gustav, der hat dann angefangen zu weinen. Das war, weil er so lachen musste, dass er das in Weinen kippen konnte. Und das Weinen konnten wir drin lassen. So. Oh. Und wir haben es dann so geschnitten, dass man denkt, er fängt an zu weinen, weil er musste selber so lachen, weil sie ihn so aus der Bahn geschmissen.
Wahnsinn.
Und den Rest muss man natürlich im Schnitt korrigieren.
Ja, die harte Arbeit kommt ja wahrscheinlich erst hinterher. Wie viel Material kommt da zusammen und wie viel Zeit verbringst du, beziehungsweise wie viele Leute sind da im Schneideraum? Wie lange dauert dieser Nachbearbeitungsprozess?
Ich glaube, ein halbes Jahr ungefähr. Wir sind inzwischen ziemlich schnell. Also an meinem ersten Film habe ich, das waren nur 90er, habe ich ein ganzes Jahr geschnitten. Wow. Und hier sind es ja immerhin 6 Folgen. So, dann hat mir mal ein Jahr, wir haben 2 Editoren und ich und der Sebastian Schulz, mein Co-Regisseur, ist auch von Haus aus Editor. Und wir gucken uns das auch alles an. So sind wir 4 Leute, die da drauf gucken können. Und dann gibt es aber auch noch ganz viele Hilfskräfte, die erstmal das Material anlegen. So, die ersten 4 Wochen vergehen, um einfach alles anzulegen in eine große Timeline. Und dann geht es ziemlich schnell, dass man merkt, das funktioniert und das funktioniert nicht. Wir legen im Grunde eine Timeline für jede Figur an. Dann hat man also, ich weiß nicht, großes Ensemble, 12 Leute oder so, hat man 12 Timelines und 12 mal 7 oder 8 Stunden, was es durchgelaufen ist. Und die muss man sich dann auch angucken. So, da muss man durch, und zwar jeder von uns. Und dann setzt man ganz schnell so die Punkte.
Aber es gibt in keiner Phase ein Drehbuch.
Nee, genau. Also wir machen dann schon, wenn wir das Material gesichtet haben, dann setzen wir uns zusammen und sagen, okay, das und das und das sind die Hauptpunkte, die brauchen wir nachher. Und es gab im Vorfeld natürlich auch einige Punkte. Also wir wussten ja, wie diese Hochzeit, da mache ich immer so Abläufe, dass, wie eine Hochzeit abläuft. Es gibt eine Begrüßung, es gibt ein Essen, es gibt eine Entspannungsphase, dann gibt es die Zeremonie und so, ne? Und da hatten wir auch schon Sachen eingebaut. Wir wussten auch schon, dass es scheitern würde. Wir wussten, dass es eine Schlägerei geben wird. Wir wussten, dass es eine kleine Verschwörung geben wird. Und diese Dinge, die werden dann auch abgearbeitet, also sie werden auch reingegeben. Das sind dann Aufgaben für die Schauspieler und Schauspielerinnen. Sie sagen, pass auf, so. Irgendwann, wenn du merkst jetzt, dass die beiden ernsthaft sich zum Beispiel ineinander verlieben, das war die Aufgabe von der Simone, wenn du merkst, dass das Brautpaar sich tatsächlich ineinander verliebt, das musst du verhindern, in jedem Fall. Ja, das darf auf gar keinen Fall passieren. Damit weiß man dann, dass es irgendwann zum Eklat kommen muss. Und diese Punkte arbeiten wir dann ab und das ist dann auf eine Art unser Drehbuch-Fahrplan, den wir dann hinterher haben.
Du hast jetzt gesagt, ihr seid zu viert oder ihr wart zu viert im Schneideraum, aber ist man sich da immer einig oder ist das quasi gut, wenn man zu viert ist oder gibt es da auch irgendwie Nachteile durch unterschiedliche Meinungen?
Also natürlich gibt es da viele unterschiedliche Meinungen, so, weil wir sind inzwischen ziemlich gut aufeinander eingespielt. Aber hier gab es, wir sind ja nicht zu viert im Schneideraum. Ne? Also es sind zwei Editoren und ich gucke zu Hause drauf. Mhm. Und dann bildet sich jeder so seine Meinung. Und hier gab es tatsächlich eine entschiedene Debatte darum, wollen wir schon am Anfang erzählen, dass diese Hochzeit eigentlich nur ein Fake ist oder wollen wir es nicht erzählen? Und darüber haben wir uns ganz schön die Köpfe heiß geredet, auch mit der Redaktion zusammen. Aber das sind immer sehr kreative Streits. Und im Endeffekt probiert man es dann aus. Und dann sieht man so, ich war zum Beispiel der festen Überzeugung, dass man das nicht verraten soll, dass die Hochzeit nur ein Fake ist. Und dann habe ich alles daraufhin geschnitten, weil immerhin habe ich noch so die letzte kleine Chefposition. Und dann hat es nicht funktioniert. Und mein Co-Regisseur hatte die andere Meinung und dann hat er sich durchgesetzt und hat es so gemacht.
Aber 10 Stunden ein Drehtag, der zweite wird nicht kürzer sein, sind es 20 Stunden mit 50 Kameras. Das heißt, im Endeffekt sind es dann 200 Stunden Material. Wie bewältigt man das? Also ein halbes Jahr scheint mir da nicht so hoch gegriffen. Den Überblick zu bewahren, kann man es einfach nicht vorstellen. Wie schafft man das?
Also dann sind natürlich bei diesen 200 Stunden, da sind ja auch manchmal 5 Kameras auf einer Szene drauf. Ne? Also insofern hat man diese Szene gesehen und das haben ja 5 Kameras gleichzeitig gefilmt oder die großen Szenen sogar mit 10 Kameras gleichzeitig. Das reduziert sich dann ein bisschen. Und tatsächlich ist es so, dass man sehr schnell merkt, diese Szenen funktionieren grundsätzlich und diese Sachen funktionieren nicht. Also von diesen 200 Stunden fallen die ersten 50 Stunden schon nach einer Schnittwoche weg. Und die zweiten 50 Stunden fallen ja im Grunde schon in der zweiten Woche weg. Und dann wird es immer enger, aber das geht ziemlich fix. Und vieles ist einfach auch technisch nicht gut. Das fällt deshalb schon gleich raus. Das muss ich mir dann auch nicht angucken, wenn es wirklich technisch völlig misslungen ist. Aber wo man merkt ganz schnell, wo haben sich Schauspieler und Schauspielerinnen zum schönen Spiel zusammengefunden? Also wo ist wirklich was entstanden? Oder wo wird eigentlich nur rumgestochert? Und dann fliegen die Sachen auch schnell raus.
Es ist ja immer auch eine Gratwanderung, es sollte nicht zu albern sein. Muss man Schauspielerinnen und Schauspieler manchmal bremsen, sodass sie nicht übers Ziel schießen? Oder wie behältst du da die Kontrolle, wo du sagst, ja, ich will ja am Ende, will ich ja schon etwas haben, was ich auch verwerten kann. Die sollen jetzt auch nicht übertreiben. Ja? Wie greifst du da ein in diesen Prozess?
Also meine Hauptaufgabe ist erstmal, ihnen so klar zu machen, das ist eben durch diese lange Zeit, die wir laufen, ihr müsst nicht originell sein. Also ihr könnt einfach diese Zeit durchleben. Es geht nicht darum, hier ein Pointenfeuerwerk zu machen. Und ich beruhige sie auch in dem Sinne, ich sage, ihr könnt gleich wissen, 90% von dem, was ihr heute macht, fliegt in Müll. So, also ihr müsst keine Angst haben, Fehler zu machen. Das ist sowieso 90% Feedback, muss wegfliegen, weil ich kann nicht eine 200-Stunden-Serie machen. Und das beruhigt manche auch ein bisschen. Und dann ist es so, dass oft die erste Stunde ein bisschen überdreht ist. Und da muss ich dann Sachen wegschneiden. Und irgendwann entspannt sich das und die merken so, ey, komm, es ist ja wie ganz normales Leben. Und dadurch wird es in der Regel nicht albern, finde ich. Also, ich mach das Zuschauers dann. Aber dadurch, dass sie das durchleben können, wenn man jetzt wirklich nur einen kleinen Sketch spielt, ne, eine kleine Szene spielt, so 2 Minuten, dann kann man total hoch aufdrehen. Aber das hält man ja nicht 8 Stunden lang durch. So. Deshalb ist die Albernheitsgefahr gar nicht so groß. Es ist eher die Gefahr, sie sich zu trauen. Also wirklich zu sagen, okay, ich traue das jetzt mal höher anzusetzen. Das hat der Gustav Schmidt herrlich gemacht, finde ich, in dieser Rolle von Böcki. Der ist ja schon ein paar Mal dabei gewesen, in den davor, nur ganz klein. Und der hat echt, also das Ding ist hoch angesiedelt, was er hier gemacht hat. So, total hart an der Albernheitsgrenze aus, musste manches wegschneiden. Aber dadurch, dass es so lange ist, ist es dann auch, ich finde, es ist sehr witzig geworden. Das ist eine Nebenrolle, aber er hat die so hoch angesetzt und er hat sich selber so in den Schlamassel geritten, dass ich finde, das kann man so tun.
Ich habe es eingangs ja schon erwähnt, du hast viele Improvisationscomedies gemacht für Das Altersglühen hast du auch einen Grimme-Preis bekommen und jetzt eben die Hochzeit. Was reizt dich denn eigentlich an dem Format?
Also da ich selber ja von Haus aus Schauspieler bin, hat mich unglaublich gereizt daran, den Schauspielern die Freiheit zu geben, mal das zu machen, was ihr Beruf eigentlich ist. Und zwar einfach, ich stelle mir vor, ich bin jemand anders. Ne? Das habe ich als Kind gemacht. Dann haben wir Indianer und Cowboy gespielt, habe ich mir vorgestellt, ich bin Old Shatterhand. Und dann bin ich den Tag über mit meinem Cowboy-Gürtel rumgelaufen und war Old Shatterhand. So, machen alle Kinder. Also sie können das alle.
Das habe ich auch gemacht.
Ja, ne?
Nein, ich nicht.
Und bei einem normalen Dreh ist es so, dass man natürlich, die Technik steht sehr im Vordergrund. Also man geht zu einer bestimmten Linie, bei einem bestimmten Satz führst du einen bestimmten Blick irgendwo hin, dann sagst du den Satz immer genauso und das machst du auch 40 Mal hintereinander, ne, aus verschiedenen Einstellungen. Das ist eine komplett andere Arbeit. Das ist oft sehr technisch und sozusagen die innere Lebendigkeit und die Überraschung, sich überraschen zu lassen, dabei immer herzustellen, ist verdammt schwer und gelingt leider auch oft nicht, finde ich. Ich nenne das immer, ich höre so viel Papier rascheln. Auch mehr in deutschen Produktionen als in amerikanischen, warum auch immer die es besser können. Und diese Improvisation bietet die Möglichkeit, wirklich einmal durch und durch die Fantasie Chef sein zu lassen bei der ganzen Erzählung. Und dadurch passieren natürlich viel mehr überraschende Situationen, weil die eben wirklich überrascht werden. Wenn jetzt eben Tobias Moretti erfährt auf einmal, dass die beiden Frauen sagen, ja, wir haben euch nur verarscht, dann fällt ihnen ja wirklich die Flappe runter. Mhm. Ist das Schöne, das dann auch in der Kamera zu sehen. So, es fällt so ihm in seiner Figur. Ne? Also es geht mir nie darum, die privaten Gefühle von Herrn Moretti oder von Anja oder Martin zu zeigen, sondern es ist ja immer durch den Filter der Figur. Und diese Momente der wirklichen Überraschung, des wirklichen Erschreckens und des wirklichen Stolperns zu sehen, die sind natürlich durch Improvisation viel mehr gegeben.
Wann ist dir denn die Idee gekommen zum ersten Mal, du möchtest sowas machen? Und wie schwer oder wie leicht war es dann, den Sender, nämlich die ARD, zu überzeugen, dass man sich darauf einlassen kann und dass das was werden kann?
Also die Idee hatte ich, glaube ich, 2005. Und da war ich war bis dahin viel am Theater gewesen, hatte in Hamburg am Klaviertheater gespielt. Wir waren auch sogar mal im Burgtheater zu Gast gewesen da. Und ich merkte aber, dass meine Theaterkarriere irgendwie nicht weiterging. Aus welchen Gründen auch immer. Ich langweilte mich mit mir selber auf der Bühne. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt höre ich damit mal auf und will zum Film gehen. Da hat aber keiner auf mich gewartet beim Film. Und dann dachte ich, naja, die Drehbücher sind eh schlecht, dann schreibe ich selber welche. Und dann schrieb ich und habe selber schlechte Drehbücher geschrieben.
Super. Musst
du bei der Gelegenheit feststellen. Einfach schwer ist, ein gutes Drehbuch zu schreiben. Und dann dachte ich, ja, dann hab ich doch die Drehbuchschreiber und habe ein paar Kollegen vom Theater eingeladen. Das war damals Susanne Woll, Stefan Schad und ein paar andere. Zu mir nach Hause für so einen kleinen Impro-Nachmittag und hatte denen wirklich nur so Rollenbiografien geschrieben und ein paar Freunde von mir sind gekommen mit Kameras und das waren damals so diese Mini-HD-Dinger und dann hat tatsächlich noch netterweise jemand ein paar Mikrofone aufgehängt und dann habe ich das gefilmt, wollte das hinterher zusammenschneiden in so einem gecrackten Aldi-Rechner, um daraus ein Drehbuch zu schreiben. Und dann schnitt ich das zusammen mit 22 Abstürzen von dem Aldi-Rechner immer wieder und hatte dann irgendwann eine Dreiviertelstunde und habe das dann den Kollegen in meinem Schlafzimmer, wo mein Fernseher stand, eines Nachmittags gezeigt. Und es war ein so sensationelles Screening, dass wir alle sicher waren, ey, das ist ein Film. Wir haben einen Film gemacht. Wir wussten das gar nicht. Und dann hatten wir das, das war ein Nachmittag, wo wir gedreht haben. Dachten wir, das sind jetzt 45 Minuten Film. Dann habe ich das im Thalia Theater zeigen dürfen, diesen Film. Und der ging total ab. Da hatte ich aber erst 45 Minuten, aber ein Spielfilm, der 90 Minuten. Da haben wir gesagt, ey, wir machen noch einen Nachmittag. Dann kriegen wir vielleicht wieder 45 Minuten raus. Und gesagt, getan, haben wir noch einen Nachmittag gemacht. Alles für lau, ne? Also ich habe nichts investiert. Und dann hatten wir tatsächlich noch mal 45 Minuten Film raus und wurden mit diesem Produkt beim Max Ophüls Festival eingeladen. Der Film hieß Swinger Club.
Okay.
Kann ich total empfehlen. Der ist wirklich lustig geworden. Mhm. Und dort fanden wir auch einen Verleih. Und die haben das wirklich bundesweit in die Kinos gebracht. Diesen cool. Film, der echt auf krökeligen HD-Kameras bei mir zu Hause gedreht worden ist. Und von dem Moment an wusste ich, oh, das ist eine Art, wie man Filme machen kann.
Super.
Du trittst ja manchmal auch selber auf. Und dieses Mal bilde ich mir ein, aber nicht, oder? Warst du selber nicht dabei?
Ja, doch, es gibt einen sehr unglücklichen Auftritt von mir. Doch, irgendwann schleppe ich so diese Schuhe mit dem Betonblock. Das bin ich.
Das habe ich übersehen.
Man jemanden total zerstört.
Ah, ja, okay, ich weiß schon. Ja, das habe ich nicht erkannt, sagen wir so, ja.
Ja, sehr gut. Das ist auch ein miserabler Auftritt. Man sieht einfach nur einen total gestressten Typen, aus irgendwelchen Gründen, der sehr schlecht das Gewicht eines Zementblocks spielt. Also schauspielerisch fliegt halt die Niete in diesem Fall.
Ich fand es überzeugend.
Ja.
Also ich kann mich nicht mehr an dein Gesicht erinnern, was vielleicht schlecht ist für mich, für mein Personengedächtnis. Aber ich habe schon gedacht, dass dieses Gewicht sehr, sehr schwer ist.
Danke.
Und wie geht's weiter? Welche Projekte erwarten uns zukünftig?
Also ich habe ja auch so Projekte, die ich immer mit Lars Jessen und Charlie Hübner zusammen mache. Da haben wir übrigens gemeinsam den zweiten Grimme-Preis gewonnen. Das ist das Für immer Sommer 90, heißt der Film, so 90er. Und letztes Jahr Micha denkt groß. Und da arbeiten wir auch mit Improvisation, aber ein bisschen anders. Also es gibt schon, da drehen wir immerhin eine ganze Woche für 90er. Und es gibt schon Settings, die wir vorher wissen und wieder wiederholen auch was. Und bei den Sachen spiele ich dann auch mit. Weil Lars ist ein toller Regisseur und dann sind wir zu zweit in der Kamera und wenn ich selber mitspiele, dann ist er eben allein in der Hand. Und da planen wir jetzt was Neues zu machen in diesem Team, Charlie, Lars und ich. Es geht im weitesten Sinne um die Bundeswehr. Es ist ein Thema, was mich irgendwie bockt gerade. Es liegt so auf der Straße, finde ich.
Und gibt es da schon einen Zeitplan?
Nee, noch nicht. Wir müssen die ARD noch überzeugen.
Ist das schwierig?
Also es war bisher eigentlich nicht so schwierig, weil das war wirklich toll. Weil ihr vorhin gefragt habt, wie schwer das war, erstmal die ARD an den Start zu kriegen. Am Anfang war das sauschwer. Also Swingerclub habe ich für mich alleine gemacht. Da habe ich doch den zweiten Film, Die Glücklichen, gemacht und dann einen dritten Film, Leg ihn um. Und dann habe ich Hörspiele gemacht und da war dieses Alterslügen ein Hörspiel. Und das haben sie dann gehört und dann habe ich es geschafft, aber nur wegen diesem Mega-Promi-Cast, den ich ihnen dann, den muss ich liefern. Auch wenn du jetzt ganz prominente Leute, dann lassen wir uns auf dieses Abenteuer mit dir ein. Das war dann dieser große Erfolg, Altersglühen. Das hat wirklich lang gedauert, aber als es dann funktioniert hat, Altersglühen und danach noch Wellness für Paare und Klassentreffen, dann haben sie es geglaubt. Und dann lief es wirklich toll jetzt die letzten Jahre. Ich habe jedes Jahr eine so eine Serie rausgehauen. Und im Moment stockt es ein bisschen. Es sind vielleicht auch ein paar andere, die gerade angesagt sind, so die Discounter und solche jungen Menschen, die da gerade abgefeiert werden, zu Recht. Ich finde, dass sie geiles Zeug machen. Und da hagelt es jetzt bei mir ein bisschen. Aber mal sehen. Ich glaube, es geht weiter und bin da sehr guten Mutes.
Wir hoffen es natürlich sehr. Wir brauchen jetzt auch noch unbedingt von dir, lieber Jan, einen Serientipp, weil wir den von allen unseren Gästen erbitten.
Ja.
Welche Serie schaust du im Moment, beziehungsweise welche Serie kannst du empfehlen?
Zwei Sachen. Ich habe eine Serie, die ich gesehen habe, dummerweise immer amerikanisch ist, aber Beef, die fand ich super. Fand ich echt cool. Und jetzt bin ich zufällig reingeraten auf der Reise in eine Serie, die heißt Mo, Mohammed wahrscheinlich oder so. Also was bei Beef wirklich toll ist, spielt in den USA in dem chinesischen Dissidenten, also chinesische Einwanderer, Migranten-Milieu. So. Und es sind zwei Amerikaner, aber mit chinesischen Wurzeln, die da wirklich in einen unfassbaren Streit miteinander geraten, ein Mann und eine Frau. Also das ist so toll, beginnt mit so einem Auto, Nerverei, einer parkt falsch aus und dann ist der andere davon genervt und die geraten in so einen Hass rein. Und das ist sehr lustig und natürlich liegt darunter im Grunde, dass da auch eine Anziehung ist. Das ist mir von dem Energieniveau dieser Schauspieler sensationell gefallen. Und dieses Mo jetzt, das ist, glaube ich, auch eine amerikanische, das spielt in dem arabisch-muslimischen Immigrantenmilieu in den USA. Und das hat mir deshalb so gefallen, weil ich tatsächlich letztes Jahr auch ganz viel gedreht habe mit arabischen Kollegen in Deutschland. Eine Serie, die City of Blood, die glaube ich demnächst auch rauskommt. Und da hat mir so einen Spaß gemacht mit den Jungs da. Dann haben wir Fastenbrechen gemacht und ich war noch nie so tief in dieser arabischen Szene drin. Und darum hat mich das jetzt total gebockt. Und mein Kollege hieß auch Mo, der da auch. Das Aufeinanderprallen von christlicher und arabischer Kultur und so, das wird dort wunderbar behandelt. Sehr lustig und ganz tolle Schauspieler. Beide Serien finde ich ein großer Tipp.
Wunderbar. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, lieber Jan, für deine Expertise und für deine Schilderungen. Dankeschön.
Ja, danke.
Danke an euch.
Ja, das war's auch schon wieder mit Serienreif. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt uns gerne auf allen sozialen Plattformen weiter. Und ganz grundsätzlich freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung, damit ihr keine Folge verpasst. Abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neubert an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
Bye.
Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.